HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
In den folgenden 55 Minuten hören Sie eine Wiederholung aus diesem Jahr.
Mit Claudia Sauter, schönen guten Abend.
Gott ist tot, ich würde sagen, Gott ist tot.
Glauben Sie an Gott? Nein, Sie glauben nicht an Gott.
Ich bin Atheist. Ich interessiere mich weder noch. Ich nehme wahr, woran die Leute glauben. Was auch immer ihnen durchs Leben hilft, ist okay für mich.
Und auch auf die Gefahr hin, dass mich jemand bedroht. Mohammed ist womöglich auch schon tot.
Ich bin in einem Land geboren, wo Religion gibt als Staatsreligion. Als Atheistin dort geboren zu sein und Leben zu leben, war für mich ganz schwer.
Gott ist tot.
Ich kann nicht mehr glauben, dass durch Leiden und Sterben Jesu Christi die Welt, ich, alle Menschen, Lebewesen erlöst sein.
These are the stories that Bronze Age men told.
Religion war etwas für Menschen in der Bronzezeit, um sich unerklärliche Dinge zu erklären.
Nein. Der Mensch ist selbstverantwortlich für sein Handeln. Ein gemeinschaftlicher Wille entsteht durch Vereinbarungen.
Die Befragten mit atheistischer Orientierung zählen sogar zu den am meisten Zufriedenen. Ihnen scheint also von daher nichts zu fehlen.
Was glaubst du? Wer antwortet, ich glaube nicht an Gott, Gott ist tot, der kann das bei uns gefahrlos tun. Es gibt keinen Zwang zum Glauben in Deutschland. In Ländern, wo der Islam Staatsreligion ist, kann die falsche Antwort auf die Frage, was glaubst du, lebensgefährlich sein. Und im Nahen Osten sehen wir gerade, wie religiöse Konflikte politische Machtkämpfe anheizen und zu militärischen Auseinandersetzungen führen. Wir in Europa haben diese Phase glücklicherweise seit dem 17. Jahrhundert, seit dem Ende des Dreißigjährigen Krieges hinter uns. Das ist Freiheit. Trotzdem spielen die beiden christlichen Kirchen immer noch eine wichtige Rolle in Europa, aber sie müssen darum kämpfen, dass ihnen die Gläubigen nicht weiter weglaufen. In Sachsen-Anhalt bezeichnen sich immerhin schon 83% als konfessionslos. Sind diese ungebundenen, womöglich intellektuell die freieren Menschen, toleranter als andere, die an Gott glauben? Und was tröstet eigentlich Atheisten in der Stunde ihres Todes? Damit setzen wir uns jetzt im Tag auseinander. Und wir beginnen mit dem Porträt einer Frau aus Pakistan, die nicht an Gott glaubt. In einem Land, wo der Islam Staatsreligion ist und die deshalb um ihr Leben fürchten musste. Vor 9 Jahren floh sie nach Deutschland in die Freiheit. Volker Siefert hat sie getroffen.
Mira Jamal liebt Torten, und zwar kunstvoll selbstgemachte, die aussehen wie Skulpturen. Sie bereitet sich gerade auf einen großen Wettbewerb vor. Ihre Küche erinnert ein bisschen an ein Künstleratelier.
Aber es ist alles chaotisch im Moment. Ich bin ein bisschen aufgeregt deswegen auch. So stehe ich morgen auf und kann überhaupt nicht schlafen. Gut.
Sie lacht und ihr kleiner Sohn Nevan hält sein Lieblingsplüschtier in die Höhe.
Tiger.
Besuch bei einer ganz normalen Familie wäre da nicht die Geschichte, die Mira Jamal erlebt hat.
Ich bin in einem Land geboren, wo Religion gibt als Staatsreligion. Und in Pakistan. Und da gibt es alles unter Scharia. Und als Atheistin dort geboren zu sein und Leben zu leben, war für mich ganz schwer.
Nach dem Studium arbeitete Mira Jamal bei einer englischsprachigen Zeitung. Sie schrieb über Gesellschaft und Bildungsthemen, auch über die strikte Erziehung an Koranschulen.
Dass die Kinder den ganzen Tag dorthin gehen und sitzen und auswendig lernen müssen, Koran, und ohne was zu verstehen. Und es ist verboten zu spielen und Musik zu hören und tanzen auch. Das finde ich wirklich komisch und das ist nicht normal.
Kritik an Koranschulen, am stumpfen Auswendiglernen religiöser Texte kann in Pakistan gefährlich werden. Es gibt ein Gesetz gegen Blasphemie, in dessen Fallstricke sich immer wieder Menschen in Pakistan verstricken. Nicht nur Atheisten, auch Christen, Hindus oder Muslime, die angeblich Gott oder den Propheten gelästert haben.
Wenn jemand gegen Religion was sagt, dann kriegt man Todesstrafe davor.
So weit wollte Mira Jamal es nicht kommen lassen. Sie floh vor 9 Jahren nach Deutschland. Glauben an einen Gott sucht sie auch hier nicht. Für sie zählen andere Dinge.
Ich glaube an die Dinge, dass ich fühlen kann und sehen kann. Und mir ist es wichtig, was hier passiert, was im Moment passiert und wie ich mit anderen Leuten bin, egal ob da Gott gibt oder nicht. Ich will meinen Sohn auch so erziehen, dass er nicht wegen Paradies was Gutes tut und nur einfach als eine besserer Mensch zu sein. Ja.
Der kleine Nevan besucht einen evangelischen Kindergarten. Jeden Freitag müssen die Kinder in die Kirche. Nevan bleibt dann zu Hause. Seine Eltern möchten, dass er sich frei entscheiden kann, woran er glauben möchte. Der Reporter geht und Nevan spielt weiter.
Tschüss. Wäre aber Mera Jamal im Jahr 1875 nach Deutschland geflüchtet, dann hätte sie erlebt, wie hier katholische Pfarrer ins Gefängnis geworfen wurden und Kircheneigentum in Millionenwerten vom Staat rücksichtslos konfisziert wurde. Damals ging es um die Trennung von Kirche und Staat. Professor Joachim Valentin, katholischer Theologe im Frankfurter Haus am Dom, guten Abend.
Guten Abend.
War es diese vollzogene Trennung, blutig vollzogene Trennung auch von Kirche und Staat, die heute in Deutschland Freiheit ermöglicht?
Was Freiheit bedeutet, darüber lässt sich lange diskutieren, dafür haben wir jetzt keine Zeit. Es hat auf jeden Fall die Industrialisierung ermöglicht in Deutschland, denn mit dem Kirchenvermögen privatisiert ließ sich der Markt dann anschließend gut gestalten. Es hat der Kirche gut getan, nicht über so viel in Geld und Immobilien geronnene Macht zu verfügen. Genauso wie auch die Trennung zwischen Thron und Altar in Frankreich, die ja vorhergegangen war, überfällig war. Das heutige Zueinander von Staat und Religion ermöglicht allen Beteiligten mehr Freiheit, vor allem eben Religionsfreiheit. Da, wo Staatskirchen herrschen, herrscht keine Religionsfreiheit.
Ihr Haus am Dom ist auch eine Plattform für Debatten unterschiedlicher Gläubiger. Wenn Sie mit muslimischen Geistlichen reden über die Konflikte im Nahen Osten, ist dann Ihre Position, Freiheit gibt es nur mit der Trennung von Kirche und Staat?
Wir sprechen nicht so häufig über die Lage im Nahen Osten, weil es uns häufig um die Situation in Deutschland geht. Und was Trennung von Kirche und Staat heißt, darüber kann man ja verschiedener Meinung sein. Also wir vertreten hier im Haus und ich persönlich nicht die Meinung, dass der Laizismus, also die radikale Trennung von Kirche und Staat, wie sie in Frankreich vollzogen worden ist, eine gute Lösung ist. Denn dann verschwindet Religion aus der Öffentlichkeit und findet irgendwo anders statt. Man kann das in Frankreich ganz gut beobachten. Dann gibt es Hinterhofmoscheen etc. Also eine Neutralität des Staates gegenüber der Religion, ja, aber eine freundliche Neutralität, die der Religion die ihr zustehende Öffentlichkeit ermöglicht. Dafür plädieren wir im Gespräch mit Muslimen, bekommt man dann oft die Antwort, das ist ja in der Türkei zum Beispiel so. Und dann muss man auch da nochmal sehr genau hinschauen, was denn in der Türkei Trennung von Kirche und Staat heißt. In anderen islamischen Staaten, und das würden die muslimischen Partner immer auch verteidigen, wenn sie aus dem Land kommen, ist der Islam nach wie vor Staatsreligion. Das kann gut gehen, wie in Marokko, und das kann sehr schief gehen, wie in Saudi-Arabien oder anderswo.
Sie sagten, es gehe eben so ganz getrennt sind Kirche und Staat bei uns in Deutschland ja auch nicht. Der Staat zieht zum Beispiel Kirchensteuer ein. Kirchen entsenden Vertreter in Rundfunkräte der öffentlich-rechtlichen Sender. Sie sitzen selber im Rundfunkrat des HR für die katholische Kirche. Warum ist Ihnen das wichtig? Für welche Freiheit treten Sie da ein?
Ich glaube, dass das System des öffentlich-rechtlichen Rundfunks dringend notwendig ist. Da sind wir stolz drauf. Könnten wir noch stolzer drauf sein in Deutschland? Leider wird es auch von Politikern häufig in Frage gestellt. Und dazu gehört eben, dass große zivilgesellschaftliche Gruppen kein Mitspracherecht haben, aber draufschauen. Das sind ja auch die Gewerkschaften, das sind die Parteien, es sind große Kulturverbände hier in Hessen. Das sieht in jedem Bundesland anders aus. Und die Kirchen werden zwar gerne kleingeredet, aber über 45 Millionen Mitglieder, wie die beiden großen Kirchen sie nach wie vor haben, kann keine andere Organisation in Deutschland auf ihrer Seite haben. Das heißt also, zivilgesellschaftliche Präsenz geht im Moment nur mit Kirchen. Oder man stellt das System des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und anderer zivilgesellschaftlicher Beteiligung, zum Beispiel im Wohlfahrtsbereich, Caritas, diakonisches Werk, in Frage.
Die katholische Kirche findet ja nicht mehr ausreichend Pfarrer. In Sachsen-Anhalt, habe ich gelesen, bezeichnen sich 83% als konfessionslos. Was verlieren wir an in der Gesellschaft, wenn wir religiöse Bindungen überhaupt nicht mehr ernst und wichtig nehmen?
Naja, Sachsen-Anhalt ist halt ein bisschen ein blödes Beispiel, weil das
ja, gehörte... Ja, es ist aber da.
Entschuldigung, es gehörte zur DDR und die DDR hatte zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung 70 Jahre totalitäre Antireligionspolitik hinter sich. Da haben die Sozialisten da weitergemacht, wo die Nazis aufgehört haben. Es gab massive Christenverfolgung, vor allem in den 50er Jahren. Und wenn Sie Menschen ansprechen, die als Katholiken oder Protestanten aufgewachsen sind vor der Wiedervereinigung in der DDR, dann hören Sie von denen, sie durften nicht studieren, wenn sie sich engagiert haben. Sie wurden in der Schule öffentlich lächerlich gemacht etc. Diese Situation hat zu einer massiven Minimierung, denn spätestens in der dritten Generation ist man dann mürb und kein Kirchenmitglied mehr, zu einer massiven Minimierung des Christentums vor der Wiedervereinigung geführt. Wir hatten also auch zu dem Zeitpunkt nur 25% Kirchenmitgliedschaft im Osten. Das muss man der Ehrlichkeit halber dazu sagen. Wir haben in westlichen Bundesländern noch sehr viel andere Quoten und in ganz Deutschland reden wir von einem guten Drittel konfessionsloser und von zwei nicht ganz mehr vollen Dritteln Kirchenmitgliedern. Und nicht von 85 zu 15.
Ich möchte noch mal zurück auf islamische Gemeinschaften. Fast täglich haben wir in den Nachrichten mit religiös befeuerten Konflikten innerhalb unserer Gesellschaft zu tun, als auch im Nahen Osten. Wir sehen also Radikalisierungsprozesse, übrigens auch bei Evangelikalen in Ländern Lateinamerikas und Afrikas. Und wir erleben, wie Christen verfolgt und getötet werden im Nahen Osten. Ist der Fundamentalismus aktuell das größte Problem der monotheistischen Religion?
Also auf jeden Fall ist eine gewaltbejahende Auslegung, ich würde die nicht Fundamentalismus nennen, denn der muss nicht gewaltbejahend sein, ist eine gewaltbejahende Auslegung der Heiligen Schriften, die ja alle gewalttätige Texte enthalten, die christlichen, wie die jüdischen, wie die muslimischen, sicher das größte Problem und deshalb das größte Problem, die Frage, wie man diese Texte so auslegt, dass eine historische, kritische Sicht auf die Texte möglich ist. Da haben die drei großen Religionen verschiedene Antworten. Und der Islam, das darf man glaube ich schon so sagen, ist auch als Gründen des Kolonialismus und anderen hier etwas spät dran. Es gibt diese Traditionen, die sind aber mittelalterlich und verschüttet. Da, wo man die Bibel einfach so liest, wie sie dasteht, hat man immer ein Problem. Ob man Christ, Jude oder Moslem ist, hier braucht es die historische Kritik.
Professor Joachim Valentin, besten Dank. Und hier ist einer jener Texte, die in den vergangenen Jahrzehnten zur Radikalisierung von Muslimen beigetragen haben. Wir fanden ihn in der Kampfschrift Sitten und Recht des Dschihad, verfasst von einem palästinensischen Theologen namens Abdullah Azam Mitte der 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Er war übrigens der Cheftheoretiker der Terrororganisation Al-Qaida.
Im Islam ist der Kampf rechtmäßig, wenn er dem Zweck dient, das Wort Gottes zu verbreiten, die Menschheit vor der Gottlosigkeit zu erretten, sie aus der völligen Finsternis hienieden ins Licht dieser Welt und des Jenseits zu geleiten. Daher wurde in dieser heiligen Religion der Kampf als ein Mittel verankert, um politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Hindernisse gegen den Aufruf zum muslimischen Glauben zu überwinden. Wir können sogar sagen, dass der Zweck des Dschihads, der Kampf, darin besteht, die Schranken niederzureißen, die diese Religion davon abhalten, sich über den gesamten Erdkreis auszubreiten. Wenn die Menschen diesen Glauben annehmen, ist es nicht nötig, das Schwert zu ziehen, Blut zu vergießen, Einrichtungen zu zerstören oder Geld zu vergeuden, weil diese Religion gekommen ist, zu erneuern, aufzubauen und zusammenzuführen und nicht, um zu zerstören. Das Töten und das Kämpfen sind eine Notwendigkeit, die den Muslimen auferlegt worden ist, weil sie das Banner der Einzigartigkeit Gottes tragen müssen und den Befehl erhalten haben, es auf jedem Hügel und in jeder Ebene aufzupflanzen. Und wenn wir es den Menschen nicht zukommen lassen können, ohne die politischen Systeme und die Machthaber zu bekämpfen, dann werden wir sie bekämpfen, weil sie ein Hindernis auf dem Weg darstellen, der zu den Menschen führt. Wenn die Staatsmacht, die Reichen und die Stammesverbände sich uns in den Weg stellen, sind wir gezwungen, ihnen mit Waffen entgegenzutreten, bis sie sich diesem Glauben unterwerfen und sich der Weg zwischen uns und den Völkern öffnet, die zu erretten uns aufgetragen ist.
Glaubst du das? Eine wachsende Zahl von Salafisten antwortet darauf ja. Abdullah Azzam war nicht nur einer der wichtigsten Vordenker des Dschihad, sondern ab 1980 auch Theologe an der König-Saud-Universität in der saudischen Stadt Jidda. Dort verbreitete er seine Lehre von der Pflicht der Muslime, Ungläubige zu töten, ehe er selbst bei einem Bombenattentat in Pakistan den Tod fand. Was glaubst du? Das ist die Frage. In einer Zeit, in der die Kirchen in Deutschland leerer sind als noch vor 50 Jahren. Dennoch gibt es natürlich gläubige Menschen und sie bekennen sich auch öffentlich dazu. Oliver Neuroth stellt Ihnen den 25 Jahre alten Portugiesen Alipio vor, der an Marienerscheinungen glaubt und deshalb seit Jahren nach Fatima pilgert. In dem kleinen Ort in Portugal soll sich im Sommer 1917 die Gottesmutter mehrfach portugiesischen Hirten gezeigt haben. Deshalb ist die Stadt Fatima heute ein Wallfahrtsort.
Fatima-Pilger leben gefährlich. Der Weg zum Heiligtum führt über stark befahrene Landstraßen. Bürgersteige gibt es nicht. Alipio trägt deshalb eine gelbe Warnweste, wie jeder in seiner 30-köpfigen Pilgergruppe. Alleine zu pilgern ist zu gefährlich. Es kann passieren, dass der Blutdruck stark sinkt. Da sollte man besser jemanden bei sich haben. Alipio ist Mitte 20 und kommt aus der Nähe von Porto im Norden Portugals. Bis nach Fatima sind es rund 300 Kilometer. Die Gruppe nimmt sich für die Strecke eine knappe Woche Zeit. Das ist anstrengend, aber es soll ja ein Opfer sein. Wenn es das nicht wäre, würde es sich kaum lohnen, diese lange Strecke zu pilgern. 300 Kilometer. Alipio ist katholisch, wie rund 80% der Portugiesen. Zum siebten Mal pilgert er nach Fatima, spricht von einem Gelübde, einem Versprechen an Maria, die Mutter Gottes. Für Alipio steht fest, dass die Geschichte von Fatima stimmt, dass an diesem Ort vor 100 Jahren Maria drei Hirtenkindern erschienen ist. Dorthin zu pilgern gebe ihm Kraft, sagt Alipio, vor allem um seine gesundheitlichen Probleme in den Griff zu bekommen. Ich hatte eine Medikamentenvergiftung. Ein Arzt hatte sich geirrt. Er gab mir drei verschiedene Antibiotika, die man nicht hätte zusammennehmen dürfen. Meine ganzen Organe wurden in Mitleidenschaft gezogen, vor allem der Magen und die Leber. Die Pilgergruppe steuert ein großes Zelt an. Eine Hilfsorganisation hat es aufgebaut und versorgt hier Pilger, die eine Stärkung brauchen. Getränke, Snacks oder einfach eine Fußmassage. Die ist auch bei Alipio fällig. Die 70-jährige Isilda kümmert sich um ihn. Sie ist ehrenamtliche Pilgerhelferin in der Stadt Coimbra. Ich selbst bin noch nie zu Fuß nach Fatima gelaufen. Meine Pilgerreise ist seit 1999 eine andere, nämlich den Pilgern zu helfen. Am Ende macht mich das genauso glücklich wie die Leute, die nach Fatima pilgern. Ich bin sehr froh, auf diese Weise helfen zu können. Für Alipio ist dagegen schon der Fußmarsch nötig, um zu sich selbst zu finden. Dass er mit Mitte 20 eine Pilgerreise unternimmt, findet er kein bisschen ungewöhnlich und sagt, dass auch ganze Familien die Tour machen. Für ihn immer wieder eine neue Erfahrung. Man sieht einfach viel, man lacht und man weint, denkt über sein Leben nach. Und wenn wir denken, dass es uns schlecht geht, sehen wir die, denen es noch schlechter geht. Und dann merken wir, dass wir eigentlich glücklich sind. Sagt Alipio und zieht wieder seine gelbe Warnweste an. Denn von Coimbra nach Fatima sind es noch knapp 100 Kilometer. Zwei Tagesetappen an der Landstraße, die es in sich haben.
Alipio steht zu seinem Glauben. 1000 Jahre früher hätte ihn ein Papst womöglich für einen Kreuzzug ins Heilige Land gegen Muslime und Juden anwerben können. Diese Glaubenskriege des Christentums sind glücklicherweise vorbei. So wie die Zeit vorbei ist, als die katholische Kirche Universalgelehrte wie Galileo Galilei an die Kandare legte und zum Abschwören ihrer die kirchliche Lehre in Frage stellenden Naturbeobachtungen konnte. Heute ist die Wissenschaft in westlichen Ländern frei. Aber wohin führt diese Freiheit? Ich fragte vor dieser Sendung den Arzt und Theologen Manfred Lütz, auf welche Vorstellungen von Menschen, auf welche Ethik sich denn heute Wissenschaftler berufen, die beispielsweise genetisch den Menschen optimieren wollen. Auf Gott doch sicher nicht.
Nein, das glaube ich ganz sicher nicht, sondern auf so eine Leistungsideologie, dass man sagt, der Mensch ist jemand, der sehr intelligent ist und der sehr viel leistet. Und je mehr er leistet, desto besser ist er Mensch. Das ist nicht mehr das Menschenbild des Grundgesetzes. Im Grundgesetz steht, die Würde jedes Menschen ist unantastbar. Und zwar jedes Menschen, auch des weniger Gescheiten, des weniger Leistungsfähigen. Das hat eigentlich mal die europäische Zivilisation ausgezeichnet, dass man vor allem sich um die Schwachen kümmerte. Dafür gab es auch den Staat, den Sozialstaat. Aber das ist, glaube ich, längst vorbei. In der Atmosphäre ist es so, derjenige, der viel weiß, der viel kann und so weiter, das ist der eigentliche Mensch und alles andere muss man sehen, dass man das entsorgt.
Aber es gibt ja auch wenig Widerspruch dagegen. Also es wird in der Stammzellforschung werden Dinge getan, die man bedrückend finden kann. Es arbeiten Menschen an einem neuen Menschenbild in der Verknüpfung von Mensch und Maschine. Ich kann nicht erkennen, dass Bundestagsabgeordnete oder Gesetzgeber eigentlich noch auf der Höhe dieser Forschungsergebnisse sind. Das rollt doch über uns hinweg.
Ja, ja, da haben Sie nicht ganz unrecht. Also ich meine, man hat inzwischen in Amerika Donald Trump gewählt, ja, und solche Entwicklungen, die schwappen ja irgendwann auch nach Europa. Das heißt, es geht, Donald Trump ist jemand, der aus meiner Sicht ziemlich unmoralisch ist, aber viel Geld hat, ja. Und das sind die Leute, die heute gefördert werden und das fördert man sozusagen zunehmend. Und das geht tatsächlich dann über die Schwachen hinweg. Da gibt es aber noch Widerstände. Also zum Beispiel hat der Bundestag ja immerhin den ärztlich assistierten Suizid abgelehnt. Das wäre die Möglichkeit gewesen, dass man sozusagen, dass man die Gesellschaft von der Last von alten Kranken, Demenzkranken und so weiter befreit. Ja, dass man sagt, also Sie sind jetzt 80 und haben Parkinson. Wir würden Ihnen mal vorschlagen, es gibt da eine sehr gute Methode, dass Sie das Rentensystem nicht mehr belasten.
Es geht aber nicht nur um assistierten Suizid, sondern ich glaube, es geht um mehr. Im Jahr 2014 haben zahlreiche Wissenschaftler rund um den Globus ihrer Sorge Ausdruck verliehen, die menschliche Rasse könne durch künstliche Intelligenz quasi ausgelöscht werden. Denn es werden ja Maschinen und Algorithmen geschaffen, die als neue und uns überlegene Wahrheitsinstanzen angelegt sind, die uns sagen, was wir tun sollen. Entwürdigt das nicht unser christlich geprägtes Bild vom Menschen?
Ich finde das in der Tat problematisch, wobei ich kein Maschinenstürmer bin. Also es gab immer wieder Leute, die sagten, der Fortschritt führt in die Katastrophe. Man muss sich das dann sehr genau angucken. Natürlich gibt es sehr viele neue Errungenschaften, die sehr viel Gutes tun, auch sehr viel Humanes tun für die Menschheit. Wir könnten 7 Milliarden Menschen gar nicht ernähren, wenn es nicht den Fortschritt geben würde. Das wissen wir ja auch. Und die Computer sind sicherlich auch insgesamt nicht schlecht. Also die haben ja Vorteile, sonst könnten wir hier gar nicht telefonieren. Aber man muss genau hingucken, ob sozusagen die Menschenwürde tangiert wird. Ich finde in der Tat, dass bei so konkreten Fragen das relevant ist, beim ärztlich assistierten Suizid. Wenn Sie Debatten führen über künstliche Intelligenz, die können Sie alle auch führen, aber das ist noch ziemlich weit weg, gar nicht mehr so weit, aber immerhin, das ist noch nicht so real, so nah. Aber wir müssen sozusagen unsere Wertekategorien stark machen und klar machen, damit man diesem Ansturm dann gewachsen ist.
Aber kommen diese Wertekategorien eigentlich ohne Gottesbezug aus?
Ich persönlich bin katholischer Christ, ich glaube das im Letzten nicht. Gregor Gysi hat mal in der Evangelischen Akademie in Tutzing gesagt, er sei Atheist, aber er habe Angst vor einer gottlosen Gesellschaft, bei der die Solidarität abhanden kommen könne. Sozialismus sei schließlich nichts anderes als säkularisiertes Christentum. Ich glaube tatsächlich, dass die Werte unserer Gesellschaft im Wesentlichen jüdisch-christlicher Tradition stammen. Und der berühmte Verfassungsrichter Ernst Wolfgang Böckenförder hat mal gesagt, dass unser Staat sozusagen von Werten lebt, die er selbst nicht garantieren kann. Also es müssen schon die Kirchen, es müssen die Verbände in der Gesellschaft, die auch die Moral sozusagen repräsentieren ein bisschen, die müssen dafür sorgen, dass wir nicht irgendwann zum Polizeistaat werden, wo die Moral nicht mehr zählt, sondern nur, dass man nicht erwischt wird.
Ich möchte noch mal einen Blick in die Zukunft werfen. Der Leiter der Abteilung Künstliche Intelligenz bei Facebook, der hat erklärt, es sei doch sehr erfolgsversprechend, wenn sich Mensch und Maschine verbinden. Wie kann man dagegen als gläubiger Mensch so argumentieren, dass die Gesellschaft überhaupt zuhört?
Naja, also ich glaube schon, dass man da nicht pauschal argumentieren kann. Also, dass der Mensch sich mit der Maschine verbindet, das finde ich an sich auch nicht schlecht. Das tun wir ja dauernd. Ich habe das von meinen Töchtern immer gesagt, ihr seid im Moment wieder an eine Maschine angeschlossen, wenn die ihr Handy vor sich hatten und von der Welt abgeschottet waren. Wir müssen nur eben darauf achten, dass tatsächlich die Entscheidungen in unserer Gesellschaft noch von Menschen gefällt werden und dass nicht Automatismen eine Rolle spielen. Ich sage Ihnen das mal bei einem ganz anderen Beispiel. Man hat bei diesen Drohnen, bei diesen Kriegsdrohnen, ein Computersystem entwickelt, wo die Drohnen, die sehen Leute auf der Straße und es gibt bestimmte Bewegungen der Leute, die sind da eingespeichert als charakteristisch für Terroristen. Das heißt, diese Drohne erschießt diese Leute autonom, wenn sie dieses Muster zeigen. Und das bedeutet, dass nicht mehr der Mensch so eine Tötungsentscheidung fällt, sondern dass
die Maschine.
Man die delegiert an eine Maschine. Und das ist wirklich richtig unheimlich.
Ja, völlig richtig. Bislang oder in den vergangenen Jahrhunderten war es ja so, dass die Kirche kontrolliert hat, was Wissenschaft forscht, denkt, sie hat zensiert, was gedacht und entwickelt wird. Diese Macht hat sie jetzt nicht mehr, glücklicherweise. Jetzt muss, Sie haben es eben auch gesagt, der Gesetzgeber definieren, was geht und was geht nicht. Aber können das Bundestagsabgeordnete überhaupt, die mit Religion, mit ethischen Kategorien gar nichts mehr zu tun haben?
Doch, das können die sehr wohl. Also wir glauben als Christen ja nicht, dass nur Christen eine Moral haben. Das stimmt ja nicht. Und nur Gottgläubige, das stimmt auch nicht. Das ist ein Missverständnis. Das heißt, jeder Mensch ist aus meiner christlichen Auffassung von Gott geschaffen. Auch Sie, auch ein Atheist, jeder so. Und jeder hat auch ein Gewissen, das steht auch in der Bibel. Jeder Mensch, auch der Nicht-Christ, hat natürlich ein Gewissen. Und darauf können wir natürlich auch setzen, dass jeder Mensch natürlich nach dem Guten strebt im Letzten. Und deswegen bin ich auch gar nicht pessimistisch. Aber man muss natürlich aufpassen. Man muss aufpassen, dass nicht Grenzen überschritten werden aus ökonomischen Interessen, aus machtpolitischen Interessen, die dann die Menschenwürde verletzen.
Und wer soll aufpassen? Also wir
natürlich das Parlament.
Ja, aber wir, halt, auch das Parlament muss ja wissen, was in Forschungsinstituten passiert. Die sind häufig privat, also wissen sie nicht, was passiert.
Doch, die Politik kann schon Rahmenbedingungen setzen. Ich gebe gerne zu, dass das immer schwieriger wird und dass die Bundestagsabgeordneten nicht selten auch überfordert sind, das stimmt. Aber wer soll es sonst machen?
Mhm.
Ich finde zum Beispiel solche Debatten wie um den ärztlich assistierten Suizid haben mich sehr optimistisch gestimmt. Denn da haben sich die Bundestagsabgeordneten hervorragend informiert, haben sich überhaupt nicht an irgendwelche Trends, Meinungsforschungstrends angehängt, sondern haben sich genau informiert, welche dramatischen Konsequenzen das hätte, wenn man sozusagen die Schwächen unserer Gesellschaft einfach sozusagen entsorgen kann.
Erläuterung des Arztes und Theologen Manfred Lütz, der seit 1997 auch das Alexianerkrankenhaus in Köln leitet, also ganz nah am Menschen ist. Und hier kommt wieder ein Text, der gläubige Menschen radikalisiert hat. Früher mal. Vorhin haben wir die Theorie, die aktuelle Theorie des Dschihad gehört. Dieser Text hier ist von Martin Luther. Und wir haben ihn in dem Band von den Juden und ihren Lügen gefunden.
Aufruf zur Synagogenbrandstiftung. Erstens, dass man ihre Synagoge oder Schule mit Feuer anstecke und, was nicht verbrennen will, mit Erde überhäufe und zuschütte, damit kein Mensch mehr davon in Ewigkeit einen Stein oder Schlacke sehen kann. Und das soll man unserem Herrn und der Christenheit zu Ehren tun, damit Gott sehen kann, dass wir Christen sind und solche öffentlichen Lügen, solches Fluchen und Lästern seines Sohnes und seiner Christen wissentlich nicht geduldet oder darin eingewilligt haben. Denn was wir bisher aus Unwissenheit geduldet haben, wird uns Gott verzeihen. Wenn wir aber nun, da wir es wissen, ein solches Haus der Juden, in dem sie Christus und uns belügen, verlästern, verfluchen, anspucken und schänden, frei vor unserer Nase schützen und beschirmen, so wäre das ebenso, als täten wir es selbst. Und es wäre noch viel schlimmer, wie man wohl weiß. Mose schreibt, dass wenn eine Stadt Abgötterei treibt, man sie mit Feuer ganz zerstören und nichts davon behalten sollte. Und wenn er jetzt lebte, würde er der Erste sein, der die Judenschulen und Judenhäuser ansteckte.
Ja, diese Radikalität gab es im Christentum, heute allerdings nicht mehr, schon gar nicht als Lehrmeinung. Aber auch dieser Text von Martin Luther gehört zur Geschichte des Protestantismus, zur Gewalt, die dem Christentum einst nicht fremd war. Was glaubst du? Die Frage beschäftigt uns heute in HR2 der Tag und wir haben sie etwas erweitert. Wer sind denn die Menschen, die sagen, ich glaube an gar nichts, erst recht nicht an Gott, ich bin Atheist? Die gibt es. Und deshalb haben wir Diana Zulfogari zum Internationalen Bund der Konfessionslosen und Atheisten in Köln geschickt. Ein Bund, der unter anderem gegen alle Vorrechte kämpft, die Kirchen in Deutschland genießen. Er vergibt auch seit 2008 einen Preis. In diesem Jahr ging er an einen türkischen Verein, der Atheisten in der Türkei juristisch unterstützt.
Der atheistische Verein bekommt den diesjährigen Sapio-Preis der EPKA.
Nur die Hälfte der Plätze sind besetzt, als Azotoka die Laudatio beginnt. Die Schriftstellerin mit der wilden Lockenmähne zögert nicht. Sie hebt ihr Glas vom Rednerpult, stellt enttäuscht fest, Wasser. Kann das bitte mal einer in Wein verwandeln? Jesus ist ziemlich grau geworden. Spaß beiseite, der Mann mit den langen Haaren, der nun Wein bringt, ist alles andere als ein Jünger. Jung, In den 30ern sind die Preisträger von Atheism Derni gut gekleidete, gebildete Istanbuler. Am liebsten würde ich ihnen mein aufrichtiges Beileid aussprechen. Was ist nur aus der Türkei geworden? Was tut Erdogan eurer Generation an? Atheist zu sein kommt in der Türkei jetzt einer Gotteslästerung gleich, ist strafbar geworden. Atatürk, erbarme dich. Es gehört Mut dazu, sich zum Laizismus zu bekennen. Wir reden von dem Land, das ein Kopftuchverbot hatte. Der junge Verein, der soeben ausgezeichnet worden ist, vertritt die Belange der Religionslosen vor Gericht. Sie betonen, dass sie keine schlechten Menschen sind, nicht missionieren, einfach so bleiben wollen, wie sie schon immer waren, nicht religiös. Die Argumentation erinnert an die Anfänge der Schwulenbewegung und ist irgendwie aus der Zeit gefallen. Der Segenswunsch der Atheisten klingt bemüht.
Möge die Strahlkraft der Aufklärung auch in 40 Jahren noch die Säkularen verbinden. In Deutschland, in Europa und weltweit.
Um gleich die ganze Wahrheit zu sagen, ich bin während des Abendmahls deutlich vor dem Segen aus der Kirche gegangen, um rechtzeitig hier bei der Preisverleihung zu sein. Liegen Welten oder nur Weltanschauungen dazwischen? 4,8 Kilometer Luftlinie von der evangelischen Kirche, in der eben die 14-Jährigen konfirmiert wurden. Für alle, die schon länger nicht mehr bei so einer Veranstaltung waren, die Jugendlichen dürfen anziehen, was sie wollen. Minirock, Hosen, feuerrote Ballkleider oder Turnschuhe. Sie werden nicht ermahnt oder belehrt, sondern ermutigt. Geh in die Welt, folge deiner inneren Stimme, bleib dir treu, Gott hat dich lieb. Die Predigt war kurz, sehr viel kürzer als die Laudatio jetzt. Was nützt den Aktivisten aus Istanbul der undotierte Sabio-Preis? Was ist das überhaupt für ein graues Teil? Eine Schüssel?
Der Preis stellt einerseits halt eben die Schlange der Weisheit dar. Wenn man ihn umdreht und sich auf den Kopf setzt, ist es auch ein Magisterhut? Also es hat mit Lebe deine Vernunft zu tun. Das ist Ausdruck des Preises Sapio.
Rainer Punitka vom IPCA gehört zu den Menschen, die offensiv formulieren, gottlos glücklich zu sein. Anders als die Atheistengruppe in der Türkei sind die deutschen Konfessionslosen sehr wohl politisch. Vor 5 Jahren schickten die Säkularen einen Doppeldeckerbus auf Deutschlandtour mit der Aufschrift: Es gibt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keinen Gott. Das erinnert mich an die langweiligen Missionssprüche, die vor 40 Jahren in der Straßenbahn klebten und stets zu Umkehr und Besinnung aufforderten. Auch diese Preisverleihung ist langatmig und zäh. Eine Debatte, die etwas in die Tiefe ginge, findet nicht statt. Was sind denn die Werte der Aufklärung, die schützenswert sind? Was tröstet den Atheisten, wenn ein geliebter Mensch stirbt? Wie kann ein gelungenes gesellschaftliches Zusammenleben von Gläubigen und Atheisten aussehen? Ich bin nicht getauft, stamme von Protestanten, Muslimen und Freidenkern ab, habe Philosophie studiert und die schlichte Aussage, jedes Tier und jeder Mensch stirbt und dann ist alles aus, reicht mir nicht als Sapio. Wo sind denn all die klugen Leute aus der türkischen Community, die Intellektuellen, die Schriftsteller, Psychologen, Politiker, die eigentlich an der Preisverleihung teilnehmen wollten? Pling! Eine WhatsApp-Nachricht auf meinem Handy. Sorry, wir gucken Champions-League-Finale. Juve gegen Real.
Tja, also dass man in der islamisch geprägten Türkei Menschen unterstützen sollte, die in Gefahr geraten, weil sie sich als Atheisten outen, das leuchtet unmittelbar ein. Aber was wollen Atheisten eigentlich in Deutschland erreichen? Fragen wir den Philosophen und Religionskritiker Michael Schmidt-Salomon. Guten Abend.
Guten Abend.
Sind Sie gottlos glücklich?
Ja, durchaus, was nicht heißt, dass ich jetzt keinen Glauben habe. Ein Theist glaubt ja an Gott, ein Humanist glaubt dem Namen nach an den Menschen und tatsächlich glaube ich daran, dass wir entwicklungsfähig sind, dass wir bessere Verhältnisse schaffen können, als wir sie heute in der Welt vorfinden.
Und Sie würden auch die Hand dafür ins Feuer legen, dass Sie in Ihrer letzten Stunde nicht vielleicht nach einem Pfarrer rufen?
Sehr wahrscheinlich nicht, aber man weiß ja nie, was so die Neurotransmitter im Hirn mit einem anstellen. Also ich habe viele Menschen erlebt, die ohne Gott gestorben sind und zwar sehr zufrieden, weil sie eben keinerlei Angst davor haben, was nachher passiert.
Sie sind auch Autor des Buches Hoffnung Mensch, eine bessere Welt ist möglich. In der besseren Welt, als Unterzeile, steckt ja schon ein Heilsversprechen. Erklären Sie uns das.
Naja, es steckt kein Heilsversprechen dahinter. Also ich sage nicht, dass die bessere Welt zwangsläufig kommen wird. Also ich glaube jetzt nicht an einen Fortschrittsautomatismus in der Geschichte. Allerdings können wir schon zeigen, dass es, sagen wir, empirische Belege dafür gibt, dass sich etwas zum Besseren hin wandeln kann und dass also vernünftige Argumente nicht völlig unnötig in der Menschheitsgeschichte sind. Also wenn wir uns anschauen, wo die Menschheit noch vor 100 Jahren stand, ja, da war sie nicht nur wissenschaftlich nicht so weit entwickelt, in der Medizin überhaupt nicht, sondern auch ethisch-politisch. Damals gab es kaum Demokratien. Die wenigen Demokratien, die es gab, die gaben den Frauen natürlich kein Wahlrecht. Kinder wurden gezüchtigt, Schwulen und Lesben natürlich verfolgt. Und der Chauvinismus boomte geradezu. Der Krieg wurde begrüßt von stabilen Bevölkerungsmehrheiten, als sei es ein internationales Sportereignis. Also da hat sich schon was getan. Auch in den letzten 20 Jahren hat sich viel getan. Es gibt heute tatsächlich nur noch halb so viele Menschen, die in absoluter Armut leben, als noch vor 20 Jahren. Also wir können schon sehen, es gibt einige Evidenzen dafür, dass wir die Verhältnisse verbessern können. Aber da ich das nicht weiß, kann ich das nur glauben. Ja, und wer daran partout nicht glauben kann, der ist kein Humanist, sondern ein Zyniker.
Würden Sie sagen, dass die Aufklärung, also der Ausgang des Menschen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit gelungen ist?
Naja, wir sind auf dem Weg. Wir leben natürlich nicht unbedingt in aufgeklärten Zeiten. Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Keine Macht den Doofen. Also daran kann man schon erkennen, dass ich mit dem Zustand der Welt nicht unbedingt zufrieden bin. Aber wie gesagt, es gab große Verbesserungen. Die Rechte von Minderheiten haben sich wirklich, also wurden durchgesetzt. Selbstbestimmungsrechte von Individuen werden heute sehr viel mehr geschätzt als beispielsweise noch in den 50er Jahren. Also es gibt diese positiven Entwicklungen, aber natürlich gibt es auch gewissermaßen Bestrebungen, das wieder zurückzudrehen, das Rad der Geschichte, die Uhr wieder zurückzustellen. Wenn wir uns das angucken, der Fundamentalismus in der Welt ist ja auch eine Reaktion auf die fortschreitende Säkularisierung, die man auch in den islamischen Ländern beobachten kann. Also der Fundamentalist versucht ja gewissermaßen Fundamente, die ins Schwanken geraten sind, zu festigen. Und er bekämpft in vielerlei Hinsicht, wenn man es mal ein bisschen psychologisch deutet, einen Unglauben in dem Ungläubigen, den er, oder einen Zweifel in dem Ungläubigen, den er selbst in sich trägt, sich aber wahrscheinlich nicht eingestehen kann. Also wir haben diese Prozesse weltweit. Wir wissen nicht, wer sich da letztlich durchsetzen wird. Aber ich bin doch optimistisch, wenn man sich anschaut, dass in Ländern wie dem Iran, in der es doch eine sehr starke Gottesdiktatur gibt, gibt es auch sehr viele Menschen, junge Menschen, gerade in großen Städten, die heute schon sehr aufgeklärt, vernünftig und säkular denken.
Wenn wir über solche Länder reden, tun wir das alle ja mit der Erleichterung darüber, dass wir in säkularen Gesellschaften hier in Europa leben, wo die Trennung von Kirche und Staat anscheinend vollzogen ist. Aber so ganz stimmt das ja nicht. Der Staat zieht Kirchensteuer ein, in unseren Rundfunkräten sitzen katholische und evangelische Theologen. Und es gibt auch Politiker, die schwören beim Amtseid, so wahr mir Gott helfe. Stört Sie das?
Ja, das ist durchaus gefährlich, zum Teil indirekt, denn im Windschatten der Kirchenprivilegien segeln natürlich auch Islamverbände zum Teil mit reaktionären Botschaften mit. Die sind nicht alle progressiv. Das ist ein Problem. Ein anderes Problem ist, dass die Bürgerinnen und Bürger in einem modernen Rechtsstaat, die eigentlich tun und lassen können sollten, was sie wollen, solange sie damit nicht die Rechte Dritter verletzen. Tatsächlich kann man aber zeigen, dass die Freiheiten der Bürgerinnen und Bürger aus religiösen Gründen beschränkt werden, und zwar von der Wiege bis zur Bahre, also sogar darüber hinaus. Vom Embryonenschutzgesetz bis zur Bestattungspflicht haben wir Gesetze, die letztlich eben nicht auf weltanschaulich neutralen Gründen beruhen, sondern auf religiösen, christlichen Prämissen. Und das ist noch immer ein großes Problem in Deutschland.
Aber warum ist das für Sie ein großes Problem?
Ja, schauen wir uns an. 2015 wurde vom Deutschen Bundestag ein Gesetz beschlossen, das ich Sterbehilfeverhinderungsgesetz nenne. Ja. 87% der Bevölkerung, manchen Umfragen nur 80%, aber immerhin eine deutliche Mehrheit, hat damals votiert, entschieden für eine Liberalisierung der Sterbehilfe. Stattdessen haben wir ein Verbot der professionellen Sterbehilfe bekommen mit fatalen Wirkungen. Und das beeinträchtigt die Lebensqualität von Menschen heute schon, denn auch die Palliativmedizin ist mittlerweile eingeschränkt aufgrund dieses Gesetzes, das meines Erachtens in fataler Weise verfassungswidrig ist. Und wenn wir uns jetzt jedes einzelne Gesetz anschauen, das sind sehr viele Gesetze, werden wir feststellen, dass bei vielen Gesetzen die Freiheiten von Bürgerinnen und Bürgern unzulässig begrenzt werden, beschnitten werden. Und das dürfte in einem weltanschaulich neutralen Rechtsstaat nicht sein.
Da gibt es auch innerhalb dieser Sendung schon in diesen 55 Minuten ganz andere Meinungen. Michael Schmidt-Salomon, besten Dank für das Gespräch. Und hier ist ein Ausschnitt aus der Rede des Schriftstellers Navid Kermani. Aus seiner Rede in der Frankfurter Paulskirche anlässlich der Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels an ihn. Kermani ist ein gläubiger Moslem. Und was er auf einer Recherchetour durch Syrien gelernt hatte, das war etwas Einzigartiges, dass nämlich Christen und Muslime auf vielen gemeinsamen Grundlagen des Glaubens stehen und deshalb einander zugewandt sein müssen und in manchen Fällen auch sind. Verkörpert im Beispiel des Pater Jacques.
Ich habe Pater Jacques im Herbst 2012 kennengelernt, als ich für eine Reportage durch das bereits kriegsgeschüttelte Syrien reiste. Er betreute die katholische Gemeinde von Qaryatayn und gehörte zugleich dem Orden von Marmoussa an, der sich Anfang der 80er Jahre in einem verfallenen frühchristlichen Kloster gegründet hat. Das ist eine besondere, eine wohl einzigartige christliche Gemeinschaft, denn sie hat sich der Begegnung mit dem Islam und der Liebe zu den Muslimen verschrieben. So gewissenhaft die Nonnen und Mönche die Gebote und Rituale ihrer eigenen katholischen Kirche befolgen, so ernsthaft beschäftigen sie sich mit dem Islam und nehmen bis hin zum Ramadan teil an der muslimischen Tradition. Das klingt verrückt, ja aberwitzig. Christen, die sich nach ihren eigenen Worten in den Islam verliebt haben. Und doch war diese christlich-muslimische Liebe noch vor kurzem Wirklichkeit in Syrien und ist es in den Herzen vieler Syrer noch immer. Mit ihrer Händearbeit, ihrer Herzengüte und ihrer Seelengebete schufen die Nonnen und Mönche von Marmoussa einen Ort, der mir utopisch anmutete und für sie selbst nichts Geringeres als die endzeitliche Versöhnung, sie würden nicht sagen, vorwegnahm, aber doch vorausfühlte, die kommende Versöhnung voraussetzte. Ein Steinkloster aus dem 7. Jahrhundert, mitten in der überwältigenden Einsamkeit des syrischen Wüstengebirges, das von Christen aus aller Welt besucht wurde, an dem jedoch zahlreicher noch, Tag für Tag, Dutzende, Hunderte Muslime, arabische Muslime anklopften, um ihren christlichen Geschwistern zu begegnen, um mit ihnen zu reden, zu singen, zu schweigen und auch, um in einer bilderlosen Ecke der Kirche nach ihrem eigenen islamischen Ritus zu beten.
Eine tolle Rede, die Navid Kermani 2015 in der Frankfurter Paulskirche gehalten hat, verbunden übrigens mit dem Appell an fundamentalistische muslimische Theologen, endlich ihr Verhältnis zur Gewalt zu klären. Und jetzt nach Berlin. Was fiel uns beim diesjährigen Kirchentag auf? Da mischten sich Politik und Kirche bunt durcheinander, sodass man den Eindruck gewinnen konnte, also säkular ist unser Staat anscheinend ganz und gar nicht. Carsten Jens berichtet.
Bei vielbeachteten Hochämtern der offiziellen Kirche ist die Politik nach wie vor vielköpfig vertreten. Aufschlussreich ist der folgende kurze Abtausch bei einer Diskussionsveranstaltung mit Ex-US-Präsident Obama und Bundeskanzlerin Merkel auf dem Evangelischen Kirchentag Ende Mai in Berlin. Zunächst versucht der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, EKD, Heinrich Bedford Strom, den US-Präsidenten anzusprechen und er bekommt dann eine Breitseite der Kanzlerin.
Wenn ich jetzt den jedenfalls lange Zeit mächtigsten Mann der Welt neben mir sitzen habe. In dieser Zeit haben die USA. Ja, klar. Es dauert immer einen Moment, bis die Übersetzung angekommen ist.
Nein. Ich habe so geguckt, weil neben Ihnen sitzt ja das erstmal ich.
Da zeigt die gewiefte Wahlkämpferin Merkel den anderen erstmal, wo die Glocke hängt und wer auch auf dem geistlichen Parkett die Chefin ist. Die ganze Diskussion war ein PR-Coup für die Kanzlerin vom Allerfeinsten und ein Lehrstück für die Verflechtung von Politik und Kirche. Denn die hat natürlich auch was vom Glanz, den Kanzlerinnen und US-Halbgötter dort verbreiten. Schaut man ins Programm von Kirchentagen, so sind Lesungen, Vorträge, Debatten und Ausstellungen geradezu gespickt mit politischem Personal aller Richtungen. Halt, außer einer. Die AfD bleibt fast immer außen vor. Dabei ist auch die AfD so gerne ums christliche Abendland bemüht, zum Beispiel in Person ihres stellvertretenden Chefs Alexander Gauland.
Ich möchte einfach nicht, dass irgendwann der Speyerer Dom oder der Kölner Dom in eine Moschee umgewandelt wird, weil es keine Christen mehr gibt, die hineingehen, aber Muslime, die dringend Gotteshäuser suchen.
Alexander Dobrindt von der CSU versucht unterdessen den Spagat zwischen Kirchennähe und Distanz.
Wir reden von den christlichen Werten als Basis der Politik und nicht den verlängerten Arm der Kirche in der Politik. Und wir sind in Diskussionen mit der Kirche, auch wenn es um inhaltliche Fragen geht. Und übrigens ist es da auch nicht zwingend so, dass es immer zu einer Übereinstimmung kommt.
Gerade in der Flüchtlingsfrage gab es sicherlich viel zu debattieren zwischen Kirchenfürsten und solchen von der CSU. Aber natürlich betont ein christlich-demokratischer Politiker wie Thomas de Maizière gerne, dass der Glaube für ihn eine feste Burg sei.
Ich glaube, dass mein Glaube mich in meiner Arbeit trägt. Er gibt mir Zuversicht. Er lässt mich in Erfolgen nicht übermütig werden und in Niederlagen nicht depressiv. Und das ist, glaube ich, wichtig, auch in meiner täglichen Arbeit.
Auch im traditionell eher etwas kirchenferneren sozialdemokratischen Lager finden sich nicht wenige Politiker, die nach eigenen Worten den Glauben als ihre Richtschnur betrachten, wie etwa Thomas Oppermann.
Ich bin gläubiger Christ. Ich glaube an Gott. Mein Glaube gibt mir Kraft, aber Einfluss auf meine politische Arbeit haben sicherlich die christlichen Werte, von denen ich überzeugt bin. Ich habe natürlich Gewissenskonflikte, aber die habe ich auch unabhängig von meinem Glauben. Deshalb habe ich auch, als ich Minister in Niedersachsen wurde, bei meinem Amtseid die Formel »So wahr mir Gott helfe« gewählt, weil ich glaube, solche Hilfe kann man immer gebrauchen.
Unterdessen helfen selbstverständlich auch die Politiker den Kirchen. Der evangelische Bundestagsseelsorger Martin Dutzmann freut sich über den regen Kontakt mit den Abgeordneten.
Wir finden leicht Gehör. Das heißt nicht, dass wir uns mit unseren Vorstellungen dann auch durchsetzen. Aber dafür sind wir auch nüchtern genug, um zu wissen, dass das auch gar nicht zu erwarten ist. Aber wir werden gehört und wir werden aufmerksam gehört. Das ist das, was wir immer wieder auch rückgemeldet kriegen.
In den großen Zusammenhang des Gebens und Nehmens, der auf einem Kirchentag so herrlich deutlich wird, in diesen Zusammenhang gehört es natürlich, dass keine große Partei die Kirchensteuer ernsthaft antasten möchte, besser gesagt den staatlichen Einzug derselben. Nur die Linke und wiederum die AfD sind hier deutlich kritischer.
Kommt man als ehrgeiziger deutscher Politiker mit Ambitionen also gar nicht um die Kirchen rum? Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler und Autor der Blätter für deutsche und internationale Politik. Was meinen Sie, wer braucht da wen?
Ja, es ist in der Tat so etwas wie ein Wechselverhältnis. Sie sprachen ja in der Anmoderation, in dem Text davor auch von einem Geben und Nehmen. Das kommt durchaus vor. Wir müssen aber, gerade wenn wir auf den Kirchentag schauen, das ein wenig vielleicht historisieren. Der Kirchentag hat in der Tat in den letzten Jahren eine gewisse Tendenz angenommen, man kann es fast sagen, der Andacht, auch der Besucher gegenüber den Politikern. Das war aber ursprünglich nicht das Movens derer, die den Kirchentag einmal begründet haben. Wir müssen uns erinnern, es war ja auch von Luther die Rede, dass in der Tendenz des Kirchentages einmal auch die Staatskritik, die Kontrolle der Gewalten sehr stark angelegt war in der Tradition von Niemöller, von Gollwitzer, Karl Barth, Hans-Joachim Iwan, diese Personen haben eigentlich den Lutherismus, den klassischen staatsorientierten, der Kirche ja sehr eine dienende Funktion bzw. eine der Macht des Staates unterworfene Funktion zuschreibende Rolle. Sie haben sie gekehrt gegen in eine kritische Position gegenüber dem Staat. Daraus erwuchs auch der Kirchentag. Und in der Tat, in den letzten Jahren hat man den Eindruck, dass manchmal fast Andacht herrscht, wenn die Politiker kommen. Das ist eine Form von Affirmation, die letztlich natürlich auch den Politikern dient und deswegen gehen sie durchaus gerne zum Kirchentag, gerade in Wahljahren, dann ist das so etwas auch wie Wahlkampf, ganz klar.
Die Politik sucht die Nähe zu den beiden Kirchen. Die CDU-CSU hat das Christliche sogar im Namen. Aber an Sie als Politikwissenschaftler ist die Frage, zieht denn das überhaupt noch Wähler in nennenswertem Maß?
Man darf das nicht unterschätzen. Insofern glaube ich tatsächlich, Sie sprachen auch die Auseinandersetzung mit der AfD an. Wenn wir daran denken, welche Erfolge die AfD in Baden-Württemberg erfahren hat, dann waren das nicht die Erfolge, auch das andere Referenzbeispiel Sachsen-Anhalt ist ja relevant. Dort hat die AfD 24,3% in einer, wie Sie oft erwähnt haben, mit 83% konfessionslosen Landschaft. Ersichtlich gibt es ein Verhältnis, also dort, das dahin geht, wo kein Glaube, da auch durchaus viel AfD. Aber es kann es jedenfalls geben. Aber in Württemberg ist es völlig anders. Dort gab es einen Zug zur AfD, weil sich Christen zum Teil vom Religionsunterricht hochsäkularer Art, der nicht mehr die christliche Ehe in den Mittelpunkt stellte, abgeschreckt fühlten. Es gibt also doch noch so etwas wie ein Empfinden für die christlichen Werte in einer breiteren Bevölkerung, die man nicht unterschätzen kann. Also ich glaube durchaus, dass diese Kritik am C, die es ja interessanterweise früher viel stärker gab, also ich erwähnte ja bereits den Namen Helmut Gollwitzer, der sich selbst als christlichen Sozialisten begriff, der sagte, das C in der Union ist eigentlich ein Missbrauch des C, dass dieses C durchaus noch etwas anklingen lässt und dass deswegen ja auch gerade die Kritik an Angela Merkel aus Reihen der AfD dahin geht, dass sie sagen, das C, die Verteidigung der christlichen Ehe beispielsweise, ist in der Union verloren gegangen. Also da gibt es durchaus noch etwas, was Menschen gerade in hochsäkularen Zeiten, wie wir sie gegenwärtig erleben, in denen man ja davon sprechen muss, dass es so etwas gibt wie eine Vergötzung auch des Ich, eine Verabsolutierung des Einzelnen, dass da etwas so anschwingt wie ein Gefühl für das Wissen darum, es könnte so eine andere Ordnung doch einen Wert haben.
Um bei der AfD zu bleiben, in den Umfragen verliert die Partei Mobilisierungskraft. Könnte man daraus schließen, dass die These der Verteidigung des christlichen Abendlandes nicht mehr so zieht?
Ja, das ist in der Tat richtig, denn es war ja auch eine ziemlich infame Ingebrauchnahme des christlichen Abendlandes. Wir müssen uns vorstellen und bewusst machen, dass es einherging mit einer massiven Verhetzung der Menschen untereinander. Das war ja das Infame. Wir können nun wahrlich nicht davon sprechen, dass die Menschen, die gerade in Dresden oder in Sachsen-Anhalt, gerade in den von Ihnen beschriebenen konfessionslosen Landschaften, dass die als Verteidiger des christlichen Abendlandes mit besonders christlichen Motiven auftraten. Das wird man wohl in Abrede stellen. Und natürlich ist es klar, die AfD hat vor allem davon gezerrt, dass eine Angst vor dem Islam, vor dem Islamismus regelrecht geschürt wurde. Das brachte ja auch das Beispiel Alexander Gaulands, dieses Bild eines entchristianisierten Speyerer Doms, auf dem gewissermaßen das Zeichen des Islam prangt. Das ist eine Form, wo natürlich mit Freund-Feind-Botschaften, einem Schwarz-Weiß-Bild, gerade in eigentlich erstaunlicherweise entchristianisierten Bereichen Politik gemacht wurde, unter Instrumentalisierung des Christentums. Und da haben Sie völlig recht, das ist natürlich im Zuge der Bewältigung der Krise, die aber durchaus noch nicht in Gänze bewältigt ist. Wir werden sicherlich noch lange die Probleme haben, aber es ist nicht mehr das akuteste Problem und vor dem Hintergrund verliert natürlich auch die AfD.
Und eine Frage zum Schluss, ganz persönlich, wen werden Sie, Albrecht von Lucke, in schicksalhafter Not vielleicht in Ihrer letzten Stunde rufen, einen Pfarrer?
Das weiß ich nicht, aber ich muss gestehen, ich fand das eine hochspannende Sendung deshalb, weil das Wissen darum, dass es Momente gibt, die einen persönlich übersteigen, dass es so etwas gibt, wie vielleicht dann doch das Gefühl, es könnte etwas Göttliches geben, ist etwas, was mich, ich sage es ganz persönlich, vor allem in der Natur überkommt und wo man den Eindruck hat, dass das, was wir gegenwärtig im Begriff sind, in hohem Maße zu zerstören, eben die Schöpfung, dass das dann doch so etwas vermittelt von Größe, die dem Menschen in seiner doch ausgesprochenen Beschränktheit, insofern bin ich da weit entfernt von der Vernunftbegeisterung des Humanisten, in Anführungszeichen, der vorhin geschildert wurde, das könnte so etwas sein, wo man vielleicht doch die Hoffnung hat, dass es etwas Nicht-Vergängliches gibt, das mich dann vielleicht nicht zum Pfarrer wird rufen lassen, aber doch vielleicht mit der Hoffnung sterben lassen, dass es etwas Größeres gibt als den Menschen.
Albrecht von Lucke, besten Dank. Und das war der Tag. Was glaubst du? Mein Name ist Claudia Sauter. Schönen Abend noch.